Hallo, liebe Gemeinde. Ich grüße euch aus meiner Quarantäne. Es ist Tag 10 seit dem Kontakt mit der infizierten Person und das Essen schmeckt immer noch und die Chancen stehen gut, dass ich nicht infiziert wurde. Und ich bete dafür und danke euch, auch wenn ihr dafür betet. Und wenn das so bleibt, dann werde ich nächsten Donnerstag hier die Quarantäne wieder verlassen dürfen. Bis dahin bleibe ich noch hier in meinem Arbeitszimmer, muss mich hier aufhalten und werde euch auch jetzt die Predigt von hier aus halten. Gott bietet uns die Möglichkeit, dass wir in Krisenzeiten hinter die Kulissen schauen dürfen. Wir sollen wissen, was im Hintergrund läuft, wer in Wirklichkeit die Strippen zieht, wer regiert, was kommt. Und Gott lässt uns hinter die Kulissen blicken, damit wir ihm in Krisenzeiten vertrauen. Wir haben das kürzlich im Buch Hiob gemacht. Muss ich mal die Präsentation starten. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. So, genau. Bei Hiob hatten wir gesehen, dass es auf Krisen keine einfachen Antworten gibt. Hiobs Krise konnte nicht mit einfachen Antworten erklärt werden. Und wenn wir nicht hinter die Kulissen hätten schauen dürfen, dann hätten wir genauso dummes Zeug wie Hiobs Freunde geredet. Gott gewährt uns im Buch Hiob einen Einblick in den Thronsaal und wir erfahren den eigentlichen, den wahren Grund für Hiobs Krise. Eine Wette Satans mit Gott. Da wären wir im Leben nicht drauf gekommen. Wir sollten uns also hüten, mit einfachen Antworten Krisen zu erklären. Gott und die Welt sind nicht einfach zu erklären. Und Hiob sagt am Ende etwas sehr Schönes. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen, aber jetzt hat mein Auge dich geschaut. Hiob wusste kein bisschen mehr von Gott. Im Gegenteil, er wusste, dass er eigentlich gar nichts weiß. Und trotzdem hat er Gott erkannt, weil er ihm vertraute. Je mehr sich Hiob diesen unbegreiflichen Gott anvertraute, desto vertrauter wurde er mit ihm. Im Buch der Offenbarung, im Neuen Testament, dürfen wir wieder einen Blick in den Thronsaal Gottes werfen. Und dort dürfen wir sehen, wer die Welt regiert. Wer ist der Chef der Welt, war das Thema im Familiengottesdienst. Bevor die schrecklichen und geheimnisvollen Ereignisse der Endzeit beginnen, sollen wir einen Blick in die Machtzentrale der Welt werfen. Wir sollen wissen, wer regiert und dass alles nach Plan läuft. Dort im Thronsaal wird gefragt, wer das Buch mit den 7 Siegeln öffnen kann. Im Buch mit den 7 Siegeln steht alles, was in dieser Weltgeschichte geschehen muss. Und wer in der Lage ist, das Buch zu öffnen, der ist in der Lage, diese Ereignisse in Gang zu setzen und zu steuern. Und es gibt nur einen, die fragen, wer kann das machen? Weder im Himmel noch unter der Erde, nirgendwo ist jemand, der in der Lage ist, diese Weltgeschichte zu steuern. Nur einer, Jesus Christus, das Lamm Gottes, unser Herr, Jesus, unser Bruder und Freund, lenkt und steuert die Weltgeschichte. Die beiden Kapitel 4 und 5 in der Offenbarung sind eigentlich die wichtigsten Kapitel neben dem Ende Kapitel 21 und 22, wo die Vision kommt vom neuen Himmel und von der neuen Erde. Die Kapitel 4 und 5 sind sozusagen markante Pfeiler in diesem Buch. Am Anfang in Kapitel 4 sprach Christus zu Johannes, komm herauf, ich werde dir zeigen, was alles geschehen muss. Und in Kapitel 21 sah Johannes den neuen Himmel und die neue Erde und Gott sprach, es ist geschehen. In Kapitel 4 und 5 stehen wir am Anfang der Ereignisse, bevor die 7 Siegel geöffnet werden. Ich will dir zeigen, was geschehen muss, hört Johannes. Und in Kapitel 21 hören wir Gott sprechen, es ist geschehen, es ist vollendet. Gott lässt uns in seinen Thronsaal in den Himmel schauen, damit wir uns von dem, was in der Welt geschieht, nicht erschrecken lassen. Zwischen den Kapiteln 4 und 5 und 21 geschehen viele schreckliche Dinge, rätselhaft, beängstigend. Ich habe diese Woche einmal die Kapitel 6 bis 21, also diese Zwischenzeit, gelesen. Und dabei wollte ich gar nicht so sehr wissen, was passiert da im Einzelnen, sondern was steht dort über die Gläubigen? Wie verhalten sich die Gläubigen in dieser Zwischenzeit? Ich glaube, das ist wichtiger, als zu spekulieren, was mit diesen einzelnen Posaunen- und Schalengerichten auf sich hat. Für uns ist wichtig, was dort über die Gläubigen ausgesagt wird. Und da heißt es, die Gläubigen fürchten seinen Namen. Kapitel 11, Vers 18. Wir lesen dort, die 24 Ältesten beteten Christus an und rufen, du wirst deinen Propheten und alle, die zu dir gehören, belohnen. Alle, die deinen Namen fürchten, vom Geringsten bis zum Größten. Wer zu Christus gehört, der fürchtet sich nicht vor Menschen, sondern fürchtet seinen Namen, weil er regiert und unsere Feinde vernichtet. Die Gläubigen überwinden und sind bereit, für das Evangelium zu sterben. 12,11. Da heißt es, sie haben ihn, den Ankläger, also Satan, überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Die Gläubigen überwinden die Angriffe Satans, indem sie sich an das Blut Jesu, an die Versöhnung halten und indem sie sich zu Christus bekennen. Die Gläubigen zeigen Standhaftigkeit und Glaube in Verfolgung. Kapitel 13, 10. Hier lesen wir, dass wir nicht willkürlich den Menschen ausgeliefert sind, aber dass auch schwere Situationen kommen können. Es heißt dort, wenn einer zur Gefangenschaft bestimmt ist, kommt er in Gefangenschaft. Wer für den Tod durch das Schwert bestimmt ist, wird mit dem Schwert getötet werden. Hier zeigen sich dann die Glaubenstreue und die Standhaftigkeit der Menschen, die zu Christus gehören. Wer zu Christus gehört, ist standhaft und hält im Glauben an Christus fest, auch in Verfolgung. Die Gläubigen folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Kapitel 14, 4. Da heißt es über die Erwählten, sie hatten sich dem Lamm gegenüber durch keinerlei Untreue schuldig gemacht, sondern sich wie eine Braut unberührt und rein gehalten, und sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. In den Kapitel 14, 12 heißt es, sie halten Gottes Gebote und vertrauen Jesus. Ich habe in diesen Kapiteln nichts davon gelesen, dass wir das Böse bekämpfen müssen. Die Frage bewegt ja derzeit viele Christen. Sie sagen, wir müssen aufstehen, Widerstand zeigen. Wir dürfen uns nicht diese Einschränkungen gefallen lassen. Wir dürfen uns das nicht bieten lassen. Wir müssen demonstrieren, Widerstand leisten. In der Offenbarung habe ich nichts von aktivem Widerstand der Gläubigen gelesen, gegen die Regierenden. Es heißt dort, wir sollen überwinden. Aber das ist etwas anderes als aktiver Widerstand. Ich komme gleich noch dazu, was mit Überwinden gemeint ist. Nicht wir sollen das Böse bekämpfen, sondern das Lamm wird siegen. Christus führt den Krieg und er richtet. Und wenn das Böse vernichtet ist, schafft Gott eine neue Welt. Und damit sind wir in Kapitel 21 angekommen. Und ich möchte jetzt mit euch die ersten 8 Verse ansehen. Und dabei möchte ich mich nicht in den Beschreibungen und Bildern verlieren, sondern mehr hören auf das, was dort uns Gott sagt, denn dort kommt Gott selbst zu Wort. Und was bedeutet das für uns in dieser Krisenzeit? Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Wer auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und er fuhr fort, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Wer überwindet, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mir mein Kind sein. Anders die Feiglinge und Treulosen, die verabscheuenswerten, die Mörder, die Leute, die Unzucht treiben, die Zauberer und Götzendiener, also alle, die der Lüge verfallen sind. Auf sie wartet der See aus Feuer und brennenden Schwefel. Dies ist der zweite Tod. Gott bietet uns in Krisenzeiten Einblick hinter die Kulissen, auch hier. Und das ist hier so ein Einblick, beziehungsweise ein Ausblick, ein großartiger Ausblick. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Stellt euch vor, alles ist verschwunden. Alles, was ihr jetzt seht, ist verschwunden. Eure Häuser, unser Gemeindehaus hier, die ganze Technik, Fernseher, Computer, Autos, Smartphone, Klamotten, Einrichtung, verschwunden. Eure Arbeit, die Firma, das Büro. Ihr Kinder, stellt euch vor, die Schule ist weg. Dein Klassenzimmer, Schulsachen, alles weg. Heuchelheim ist weg. Gießen ist weg. Deutschland, EU, Amerika, Russland, Türkei. Alles weg. Kürzlich habe ich an einer Verlosung teilgenommen. Hauptgewinn BMW i3 Elektroauto. Ich habe ihn nicht gewonnen. Aber ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, dieses Auto zu fahren. Und jetzt stell dir vor, du hast einen Tesla gewonnen. Das neueste, das größte Tesla-Modell. Premium-Ausstattung. Stell dir vor, in nicht allzu langer Zeit steht der neueste und beste Tesla vor deiner Haustür. Wie gehst du dann mit einem alten Verbrenner um? Was ist, wenn ein Kind mit dem Fahrrad an deinem alten Diesel vorbeifährt und eine Schramme reinkratzt? Oder stell dir vor, du willst mit deinem alten Benziner nach Marburg in die Innenstadt. Du darfst nicht rein. Umweltzone. Regst du dich auf? Das ist eine Einschränkung meiner Grundrechte. Ich lasse mir das nicht bieten. Ich fahre trotzdem rein. Diskriminierend. Doch du weißt, dass du demnächst entspannt mit deinem Tesla in die Innenstadt fährst. Welchen Wert hat etwas, wenn es einmal verschwunden sein wird? Welchen Wert haben Dinge, die dann einmal verschwunden sein werden? Das Meer ist nicht mehr da. Das Meer ist ein Bild für alles Widergöttliche und Böse und Dämonische. Der Antichrist kommt aus dem Meer. Aus dem Meer kommen die Feinde Gottes, die Feinde der Gläubigen. Das Meer wird nicht mehr sein. Es wird keine Feinde mehr geben. Was für eine Aussicht. Was uns jetzt Angst macht und bedroht, weg, nicht mehr da. Und dafür kommt etwas Großartiges. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und dann hörte ich vom Himmel her, vom Thron her eine Stimme rufen, sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Das neue Jerusalem, die Stadt, in der wir einmal wohnen werden. Dort gibt es eine Wohnung für mich. In irgendeiner Straße in dieser Stadt steht ein Haus. Dort habe ich eine Wohnung. Unten ist das Türschild angebracht. Jesus hat schon alles vorbereitet, hat er gesagt. Ich gehe, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Ich habe eine Wohnung in Jerusalem, im neuen Jerusalem. Im alten Jerusalem gab es einen Tempel. Dort wohnte Gott im Allerheiligsten. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester in dieses Allerheiligste gehen. Gott hat er nicht gesehen. Das wird anders sein. Dann werden wir Gott sehen. Er wird mit uns in der Stadt wohnen. Wir werden ihn treffen auf der Straße. Wir werden mit ihm spazieren gehen, so wie Adam und Eva mit Gott im Paradiesgarten spazieren gegangen sind. Und er wird jede Träne abwischen von unseren Augen. Gott kommt uns ganz nahe, er wischt die Tränen aus den Augen, wie ein Vater seinem Kind die Tränen abtrocknet. Es wird keinen Ton, kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei, keinen Schmerz. Was früher war, ist vergangen. Ein Leben ohne Tod, ein Leben ohne Corona. Keine Trauer, weil ein lieber Mensch gestorben ist, keine Schmerzen mehr. In meinem Alter sagt man ja, Wenn du morgens aufstehst und Schmerzen hast, dann weißt du, dass du noch lebst. Dann werden wir aufstehen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir schlafen werden. Wir werden keine Schmerzen mehr haben. Und es wird nichts mehr geben, worüber wir uns aufregen und ärgern. Keine Corona-Regeln und sonstige Dinge. Es gibt keine schlechten Nachrichten mehr. Die alte Welt gibt es nicht mehr. Gott hat alles neu gemacht. Und dann meldet sich Gott zu Wort. Das erste Mal im Buch der Offenbarung meldet sich jetzt Gott selbst zu Wort. Und was Gott jetzt sagt, das ist absolut wichtig für uns. Und Johannes wollte, dass wir es aufschreiben. Nein, Gott wollte, dass Johannes es aufschreibt. Warum? Und er auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und er fuhr fort, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagt er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Wer überwindet, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Kind sein, ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Hör doch mal auf das, was Gott Johannes in dem Blog diktiert. Es ist geschehen. Für Gott ist schon alles geschehen. Der neue Himmel und die neue Erde sind Fakt. Das ist sozusagen ein vorweggenommenes Faktum. Gott hat schon die Fakten geschaffen. Gott ist der Ewige. Das A und das O, der Anfang und das Ende. Die neue Welt ist schon da, weil Gott ewig ist. Sie ist nur noch nicht in unsere Zeit hineingekommen. Noch bestimmt uns das Alte. Aber im Bild vom Tesla, der Tesla ist schon da. Er steht nur nicht vor deiner Haustür. Gottes neue Welt ist schon da. Es ist geschehen, sagt Gott zu Johannes. Und das soll er aufschreiben für uns, damit wir wissen, es ist schon da. Und wir wissen aus der Bibel, wenn Gott so etwas sagt, dann wird das so. Denken wir an den alten Abraham, der nachts auf den Sternenhimmel geblickt hatte und Gott hat zu ihm gesagt, du wirst einmal so viel Nachkommen haben wie Sterne am Himmel. Es ist so geworden. Der Tesla ist schon da. Er steht nur noch nicht vor deiner Haustür. Warum hängen wir dann noch an den alten Autos? Ja, wir müssen noch mit den alten Kisten rumfahren. Aber welchen Wert haben sie für uns? Ist es wert, sich aufzuregen, wenn ein Kratzer dran ist? Welchen Wert haben die Dinge, die dann nicht mehr sein werden? Wir sollen auf das Neue, auf das Ewige schauen, sagt Paulus an die Kolosser. Ein weiterer Gedanke. Für was kämpfen wir? Für was regen wir uns auf? Für was setzen wir uns leidenschaftlich ein? Für was reiben wir uns auf? Für was streiten wir in dieser verrückten Corona-Zeit? Was diktiert Gott Johannes in dem Blog? Wer überwindet, wird das alles als Erbe erhalten. Vers 7. Überwinden bedeutet auch siegen. Das ist das gleiche Wort. Das hat was mit Kampf zu tun. Also gegen was sollen wir kämpfen? Was sollen wir überwinden? Gott stellt uns hier vor eine Entscheidung. Wer überwindet, heißt es. Es wird nicht automatisch überwunden werden. Wir müssen uns also entscheiden, ob wir überwinden wollen. Nur was muss überwunden werden? Für was sollen wir kämpfen? Was müssen wir bekämpfen? Corona-Verordnungen? Andersdenkende? Die Regierung? Das Böse? Dagegen kämpft Jesus. Darum müssen wir uns nicht kümmern. In den Kapiteln 2 und 3, in den Sendschreiben, da können wir nachlesen, was wir überwinden müssen und bekämpfen sollen. Das sind die 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Das gilt eigentlich für uns alle. Und dort hören wir interessanterweise aus dem Mund von Jesus das gleiche Schema, was wir hier bei Gott hören. Zunächst die Selbstvorstellung, ich bin. Dann das Überwinderwort, wer überwindet, dem werde ich zum Beispiel die Krone des Lebens geben. Und dann das Drohwort, was geschieht, wenn sich nichts ändert. Lest mal in aller Ruhe die Sendschreiben und achtet darauf, was es zu überwinden gibt. Dort steht, was wir bekämpfen sollen, gegen was wir kämpfen sollen, beziehungsweise für was wir uns leidenschaftlich einsetzen wollen. Und da lese ich als allererstes in Kapitel 2, dass wir zur ersten Liebe zurückkehren. Wir sollen unsere geistliche Trägheit überwinden. Wir sollen unsere Gleichgültigkeit überwinden. Unsere Selbstgefälligkeit, unsere Rechthaberei und Rechtgläubigkeit. Umkehren zur ersten Liebe, zur Leidenschaft für Jesus. Dafür sollen wir kämpfen. Weiter heißt es, wir sollen den Druck der Verfolgung überwinden. Steht nichts von bekämpfen, überwinden, aushalten, treu bleiben, steht dort. Weiter heißt es, wir sollen Irrlehre in der Gemeinde überwinden. Das ist viel gefährlicher als der Druck von außen. Gibt es unter uns Lehren und Lehrmeinungen, die nicht mit der Bibel übereinstimmen? Gesetzlichkeit auf der einen Seite oder Liberalismus auf der anderen Seite? Das muss überwunden werden. Weiter heißt es, Götzendienst muss überwunden werden. Was sind die Götzen unserer Zeit? Wir selbst, unser Ego, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden. Götzen bringt man Opfer. Für was bringst du Opfer? Der Götzendienst muss überwunden werden. Geistlicher Tod muss überwunden werden. Kapitel 3. Äußerlich betrachtet wird dort eine lebendige Gemeinde beschrieben. Aber Jesus sagt, sie ist geistlich tot. Den geistlichen Tod müssen wir überwinden. Die Trägheit, die Müdigkeit im Glauben müssen wir überwinden. Und schließlich muss die Wirkungslosigkeit überwunden werden. Da ist eine Gemeinde lau geworden. Lau, das heißt unbrauchbar. Die Unwirksamkeit, die Wirkungslosigkeit muss überwunden werden. Wer überwindet, sagt Gott, der wird das alles als Erbe erhalten. Aber für was kämpfen wir? Für das Richtige. Ein letzter Gedanke, der mich in dieser Woche sehr bewegt hat, nämlich der doppelte Ausgang in diesem Text. Am Ende heißt es, anders die Feiglinge und Treulosen, die Verabscheuenswerten und die Mörder, die Leute, die Unzucht treiben, die Zauberer und Götzendiener, also alle, die der Lüge verfallen sind, auf sie wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Dies ist der zweite Tod. Und dann hatte ich plötzlich Menschen vor Augen, die dann nicht mehr da sein werden. Sie werden nicht mehr da sein, weil sie keine Gotteskinder sind. Ich habe an diese Menschen gedacht und ich hatte sie vor Augen. Und das hat mir auf einmal richtig wehgetan. Die werden nicht mehr da sein. Die werden für immer weg sein. Für was kämpfen wir in dieser Zeit? Wir haben einen Auftrag von Jesus. Macht zu Jüngern. Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und gerettet werden, nicht verloren gehen. Dafür gilt es zu kämpfen. Aber wie ist das zu schaffen? Gott bietet uns hier eine Kraftquelle. So zwischendrin in diesem Text heißt es, wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Nicht erst im neuen Jerusalem, jetzt schon. Bei Gott ist die Quelle des Lebens, heißt es in dem Psalmen. Und das Wasser des Lebens, das ist der Heilige Geist. So können wir jetzt schon auftanken an der Quelle des Lebens. In der Kraft des Heiligen Geistes werden wir überwinden und seine Zeugen sein, damit noch viele Menschen gerettet werden und damit wir überwinden. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten